Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der hoffentlich vor der Aufnahme nochmal sein Fahrrad gewogen hat. Hi Bent.
Ich befinde mich in der luxuriösen Situation, dass ich groß genug bin, dass mein Fahrrad problemlos jegliche Gewichtsgrenze überschreitet.
Ja, bei wem das nicht so war, das werden wir in wenigen Minuten besprechen, denn wir hatten wieder eine Radsportwoche, die hier einige Themen für uns zum Besprechen übrig gelassen hat. Der Giro der Männer ist zu Ende gegangen, darüber wollen wir natürlich genauso sprechen wie über die ersten drei Etappen des Giro d'Italia der Frauen, und beides hatte durchaus Gesprächsstoff, über das es sich zu sprechen lohnt, über den es sich zu sprechen lohnt, und das werden wir natürlich heute auch in der heutigen Folge machen. Wir starten mit dem Giro der Frauen, denn der ist ja noch in vollem Gange. Drei Etappen sind absolviert, 9 sind es insgesamt. Danach gibt es dann einen großen Rückblick auf den Giro der Männer und zum Abschluss, ja, wie immer, das kleine Newsflash, den kleinen Newsflash zum Rauskommen, mein kleinen Monolog, wo ich euch über die aktuellen Ergebnisse der letzten Woche nochmal so ein bisschen ins Bilde bringe. Fangen wir doch an mit dem Giro d'Italia der Frauen. Kurze Einstiegsfrage an dich, Bent. Der Giro fand ja in der Vergangenheit parallel zur Tour de France der Männer statt. Jetzt hängt man ihn hinten an den Giro der Männer ran, so wie es ja auch bei der Tour de France Femme mittlerweile gang und gäbe ist. Eigentlich doch eine Bühne, die dem Frauenradsport gut tut, oder wie siehst du es?
Ja, definitiv. Also wir haben ja schon ein paar Mal jetzt in den letzten Wochen auch drüber gesprochen, parallel zu den Männer-Events oder separat. Und ja, zunehmend kristallisiert sich da für mich raus, dass eben so ein bisschen separat gar nicht schlecht ist. Ihn zeitlich eben auch direkt am Giro der Männer zu verorten, finde ich total richtig. Bei der Vuelta haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es total befremdlich ist, dass die so zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattfindet. Und von daher finde ich das eine sehr gute Sache. Ein bisschen schwierig sind natürlich dann die Etappen, wo es sich überschneidet und man dann gar nicht hinterherkommt mit, was man jetzt alles gleichzeitig gucken möchte. Wir waren ja so ein bisschen davon ausgegangen, dass es beim Giro zum Glück jetzt nicht so super spannend auf den ersten Etappen losgehen würde und man das so ein bisschen zum Glück vernachlässigen könnte bei den Frauen. Jetzt war es am Ende doch spannender als befürchtet oder als gehofft.
Ja, zumindest im Nachhinein. Lass uns doch gleich mal auf die erste Etappe blicken. Es war eine klassische Sprint-Etappe zum Anfang, die gewohnt nervös vonstatten ging. Wir haben einige Stürze gesehen, zum Beispiel Kat Ferguson von Movistar. Die hatte es in der Neutralisation schon einmal hingelegt und dann auch im Rennverlauf. Musste das Rennen leider aufgeben. Bitter natürlich für Movistar, allerdings irgendwie Glück im Unglück, denn so konnte man sich jetzt ganz auf Marlen Reusser, die GC-Leaderin, die hier ihr erneutes Comeback feiert, konzentrieren. Es gab dann nach einem weiteren Sturz im Finale so ein paar Risse im Feld und das Tempo, das nahm dann auch wirklich stark zu. Alpecin Premier Tech hatte, Phoenix Premier Tech heißt es bei den Frauen, hat es dann versucht, Charlotte Kohl in Position zu bringen, Millie Kusens mit einem starken Lead-Out. Da hat sich dann Lorena Wiebes einfach mal bedankt. Die war nämlich schon ohne Helferin im Finale, konnte dann von ihrer Konkurrenz souverän zum Sieg sprinten vor Elisa Balsamo und Lara Gillespie. Marion Bunel als einzige GC-Fahrerin hier schon von Zeitverlust betroffen. 2 Minuten fast für sie. Ist immer so ein bisschen bitter. Wir haben so ein paar richtig gute Bergfahrerinnen im Feld, die sich hier früh immer selbst eliminieren durch Zeitverlust auf vermeintlich leichten Etappen. Diesmal eben Marion Bunel, die hier betroffen ist. Und dann, ja, gucken wir abends in die sozialen Netzwerke und ganz bestürzt schicke ich dir da die Nachricht, die nach der Etappe am Abend in aller Munde ist. Die Disqualifikation für Lorena Wiebes. Ihr Fahrrad wurde nach dem Etappenfinale gewogen. Ich glaube, das ist eine Standardprozedur, die immer gemacht wird. Und es gibt nun mal eine UCI-Regel. Den Paragraphen habe ich mir nicht ganz gemerkt. Ich glaube, 212.007 Abschnitt 2 war es, wenn ich mich richtig entsinne. Und der besagt, ja, das Rad muss 6,8 Kilo wiegen, egal wie groß die Fahrerin, der Fahrer ist. Das ist das Mindestgewicht, was erreicht werden muss. Und bei der Wiegung von Lorena Wiebes Fahrrad kam eben raus, 20 Gramm haben wohl laut Statement von SD Works am Ende gefehlt. Bent, vielleicht teilst du einfach mal deine Gedanken, die sich ja wahrscheinlich in der Zwischenzeit und mit den vielen neuen Erkenntnissen, die wir hatten, so ein bisschen gewandelt haben im Laufe der letzten 48 Stunden.
Ja, also es ging natürlich los mit völligem Unverständnis, wie einem Team, gerade einem Team wie SD-Works, die ja eigentlich völlige Routiniers sein sollten, ja, so ein Fehler irgendwie passieren kann. Und erster Gedanke war, naja gut, aber diese Regel, die ist ja nun mal einfach bekannt und die gibt es schon lange und man würde erwarten, dass so ein Team es schafft, irgendwie innerhalb dieser Regeln zu bleiben. Ja, und je mehr Zeit verstreicht und je mehr man so drüber hört, desto bizarrer wird's eigentlich nur, ne? Es sind am Ende irgendwie 20 Gramm, die fehlen. So eine knappe Unterschreitung, klar, es ist eine Unterschreitung, es gibt eine harte Regel. Am Ende, ja, war es ein klarer Regelverstoß. Trotzdem muss man sagen, sie dann direkt das ganze Rennen zu disqualifizieren, ist schon echt bitter und ja, schon eine sehr, sehr harte Entscheidung, gerade wenn es um so eine kleine Verfehlung geht, die ja augenscheinlich nicht boswillig war, um sich irgendwie einen Vorteil zu erschleichen.
Ja, ich habe da viele Gedanken zu. Zum einen, SD-Works hat dann ein Statement rausgehauen, hat gesagt, das Rad wurde zweimal gewogen, die Ergebnisse unterschieden sich um 50 Gramm wurde da überhaupt richtig kalibriert. Die UCI hier ganz, ganz schlimm, hat sich da wahrscheinlich verwogen oder keine Ahnung, denn in einem ähnlichen Setup ist Lorena dieses Jahr schon mehrfach gefahren, immer war das Rad schwer genug. Und ja, das eine ist, ich glaube, da müssen wir zwei verschiedene Themen betrachten. Zum einen die UCI. Ich glaube, hier wird nochmal ganz klar deutlich, denn das hat sich auch auf Social Media danach gezeigt, die UCI hat einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem und das liegt auch daran, dass man doch sehr inkonsistent in der Umsetzung der eigenen Regeln ist. Das fängt bei Sprints an, wo man das Gefühl hat, wenn ein Fahrer stürzt, dann wird bestraft, wenn kein Fahrer stürzt, dann drückt man auch mal ein Auge zu, auch wenn das Vergehen im Zweifel das gleiche ist. Und das gilt ja auch für viele andere Regeln, die immer wieder Unverständnis hervorrufen. Und deshalb kann ich eine gewisse Skepsis gegenüber der UCI hier nachvollziehen. Das andere ist dann SD-Works, die, glaube ich, spätestens nach dem, was heute sich so herausgestellt hat, auch ein starkes Glaubwürdigkeitsproblem haben werden. Denn sie haben ja so schön um den heißen Brei herumgeredet und gesagt, ja, ein ähnliches Setup wurde schon und das ist gar kein Problem, wir können uns das gar nicht erklären. Ja, vielleicht muss man dann sich die Bilder von dem Rad nochmal genau angucken, denn da scheint heute festgestellt worden zu sein, dass man wohl gewechselt hat von einem doppelten Kettenblatt zu einem einfachen Kettenblatt. Wodurch natürlich schon mal ein bisschen Gewicht wegfällt und zum anderen dann natürlich auch andere Elemente wie zum Beispiel der Umwerfer auch nicht mehr vonnöten waren und somit das Setup eben doch nicht das gleiche war, was sie zum Beispiel bei Gent Wevelgem verwendet hat und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir können uns das gar nicht erklären und es war ja ein vergleichbares Setup, um dann aber ja so eine leicht überprüfbare Aussage sich dann doch als falsch herausstellt, das sieht natürlich für das Team SD-Works auch überhaupt nicht gut aus. Lässt da auch so ein bisschen Fragen offen. Generell muss man sagen, dass SD-Works einen schlechteren Ruf in ihrer Außendarstellung im Feld genießt und auch bei Journalistinnen und Journalisten. Ich weiß, dass man da nicht sonderlich beliebt ist, auch weil man entweder sich gar nicht stellt oder auch gern mit dem Finger auf andere zeigt, bevor man mal auf sich selber zeigt. Und das scheint hier durchaus ein Thema wieder gewesen zu sein. Und ja, am Ende scheint es einfach so zu sein, dass das Team hier einen ganz großen Bockmist gebaut hat und keiner mal überlegt hat, okay, wenn wir hier Teile wegnehmen vom Fahrrad, dann könnte es durchaus leichter sein und da mal nachzuwiegen, auch wenn es am Ende 20 Gramm sind und da habe ich jetzt schon wilde Spekulationen, ist vielleicht Flüssigkeit im Tubeless-Reifen verdunstet oder gab es andere Abnutzungen, weshalb diese 20 Gramm zu erklären sind. Das ist alles richtig, aber wenn man am Minimum hantiert, dann nimmt man das halt auch in Kauf, dass es eben diese kleinen, aber feinen Unterschiede geben kann. Und dann muss man einfach den Puffer irgendwie anders kalkulieren. Also für mich macht SD-Works hier auch eine schlechte Figur, muss ich sagen. Unabhängig davon hat die UCI ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und mein letzter Gedanke, ich verstehe, dass die Konsequenz dafür sehr hart ist, aber auch die ist bekannt. Und es ist nun mal eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Wenn man da wieder Graubereiche einbaut, dann kann man sagen, okay, 100 Gramm Abweichung ist nur eine Zeitstrafe und 101 Gramm, dann kommst du ja wieder zu dem Punkt, wo du sagst, wo zieht man hier die Grenze? Deshalb, ja, man kann darüber diskutieren, ob die Strafe zu hart ist im Allgemeinen. Aber auch da muss man dann überlegen, wo zieht man dann die Grenze und schafft man nicht noch mehr Diskussionen, wenn es dann eben 120 Gramm statt 100 Gramm Abweichungen sind, verlagert man dann nicht nur das Problem. Das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu. Möchtest du dich zu meinen Gedanken noch irgendwie einlassen oder hast du noch weitere, die ich hier vielleicht nicht berücksichtigt habe?
Nein, also ich bin da definitiv bei dir. Also wie angesprochen, es ist eine super bittere Entscheidung, gerade für Lorena Wiebes. Aber hier hat sich wirklich niemand mit Ruhm bekleckert. Und gerade die UCI hat natürlich einfach eine lange Geschichte, wie du es ansprichst, dass Regeln eingeführt werden, dass Regeln geändert werden, dass Entscheidungen begründet werden mit sehr fadenscheinigen Erklärungen, die auf dem Papier vielleicht erstmal Sinn ergeben zu scheinen. Und wenn man dann aber einfach einmal mit den Fahrerinnen und Fahrern spricht, nicht wirklich die Realität abbilden. Von daher verstehe ich durchaus die Frustration und wie du es ansprichst, letztendlich irgendwo muss man die Grenze ziehen und das ist nun mal einfach die Regel, wie sie jetzt festgehalten war und auch schon ja seit geraumer Zeit. Von daher, es ist in dem Fall eine ganz klare Entscheidung, so ärgerlich sie ist. Die Frage ist, gerade bei den Frauen, wo ja viele kleinere Fahrerinnen auch dabei sind, ist da 6,8 Kilo tatsächlich die Grenze oder sollte man bei den Frauen vielleicht über eine kleinere Grenze nachdenken? Letztendlich ist es ja auch eine Regel, die aus Sicherheitsgründen eingeführt wurde und nicht um irgendwen zu benachteiligen, sondern tatsächlich um zu schauen, dass die Fahrräder auch unter dem Gewicht und dem Kraftaufwand von Fahrerinnen und Fahrern standhalten. Und das ist, denke ich, ja nicht verkehrt, dass man das erstmal als allererstes stellt.
Ja, und zwei, drei Gedanken vielleicht noch. Sehr gut, dass du erwähnst, Lorena Wiebes kann am Ende gar nichts dafür. Im Zweifel verlässt sie sich da auch mit Recht eigentlich aufs Team. Also die tut mir auch sehr leid. Man hat auch gesehen, was es ihr dann trotz ihrer vielen Siege bedeutet hat, das erste Mal ins pinke Trikot zu schlüpfen. Also das auf jeden Fall bitter. Aber so wie ich sie kennengelernt habe, wird sie das nur in noch mehr Ehrgeiz umwandeln. Und wir werden eine noch hungrigere Lorena Wiebes bei den nächsten Gelegenheiten sehen. Und zum Zweiten, habe ich auch so ein bisschen dann den Vorwurf wahrgenommen, der UCI, man wollte da irgendwie ein Exempel statuieren. Ich könnte mir nichts weniger vorstellen, als dass ein Rennveranstalter irgendwie Regeln da gegen Lorena Wiebes oder SD-Works auslegt und den größten Superstar, den die Sprints aktuell im Radsport haben, dazu disqualifizieren. Das ist ja auch ein Imageschaden, den das Rennen da nimmt und ich will nicht in der Haut stecken von dem Kommissär, der da festgestellt hat, oh, hier passt was nicht und diese Entscheidung treffen musste. Also auch da vielleicht mal ein bisschen zweimal drüber nachdenken, bevor man da solche Vorwürfe in den Raum stellt, weil wie gesagt, also für das Rennen ist das nicht gut. Also natürlich sind die Sprints jetzt spannender, aber die Star-Power von Lorena Wiebes und die beste Sprinterin da am Start zu haben, die wir vielleicht aller Zeiten hatten und die im rosa Trikot zu haben, bringt dem Rennen am Ende vielleicht mehr als umkämpfte Sprints. Von daher, würde ich jetzt einfach mal sagen, eher ein haltloser Vorwurf. Und damit wollen wir zu der Frau kommen, die stattdessen ins pinke Trikot geschlüpft ist, nämlich Elisa Balsamo. Vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie man sich das auch wünscht, denn in den Schlagzeilen war natürlich eher Lorena Wiebes. Umso größer der Druck auf Elisa Balsamo und das Team Lidl trägt dann auf der zweiten Etappe. Auch da wieder ein Sprint mit dem chaotischen Finale, wirkliches Highspeed-Finish. Und am Ende ist es Elisa Balsamo, die hier wirklich das beste Timing beweist und im pinken Trikot gewinnt vor Chiara Consonni, Lara Gillespie und Charlotte Kohl, die sehr früh im Wind war, hier eine der Top-Favoritinnen jetzt natürlich war. Mit dem Lead-Out hat es bislang noch nicht so geklappt. Kannst du dir vorstellen, wie schwer die Last auf den Schultern von Elisa Balsamo war und wie erleichternd dieser Sieg gewesen sein muss?
Ja, definitiv. Also ich habe es, glaube ich, auf Blue Sky auch gepostet, was für eine blöde Art auch für sie ja dann im Zweifel erst am nächsten Morgen wach zu werden oder am Abend noch irgendwie zu wissen, okay, morgen bist du die, die plötzlich dann irgendwie da in Rosa antritt, aber nicht irgendwie, weil du jetzt den großen Erfolg hattest. Von daher für sie umso schöner natürlich, dass sie es dann am nächsten Tag direkt beweisen konnte, dass sie da durchaus zu Recht auch dann dieses Trikot bekommen hat und von daher Chapeau, dass sie da diesem Druck dann auch standhalten konnte.
Ja, und dann kommen wir zur heutigen Etappe, die so einen kleinen giftigen Anstieg im Finale hatte, der hier so ein paar Dinge durcheinander gewirbelt hat. Erstmal gab es wieder einen Sturz, unter anderem Talita de Jong betroffen und Antonia Niedermayer aufgehalten. Das Canyon-Team dann schwer damit beschäftigt, sie zurückzubringen. Vorne aber ordentlich Tempo, 22 Kilometer vor dem Ziel ist es Celia Géry, die für FDJ Suez das Tempo macht, an diesem 2,5 Kilometern mit 7,1% im Schnitt doch giftigen Anstieg macht. Und da gibt es ordentliche Risse. Anna van der Breggen übernimmt, er macht das Tempo und dann setzt Demi Wollering hier die erste Attacke und wir können schon mal sehen, wer hier wahrscheinlich um die Gesamtwertung mitfahren wird. Das sind Marleen Reusser, Elisa Longoburgini und wahrscheinlich Anna van der Breggen. Dahinter kommen dann noch Femke de Vries, Isabella Holmgren und Nie Fischer Black zurück. Dann gibt es noch einen schweren Sturz von Michaela Harvey. Da habe ich jetzt noch nicht gesehen, ob sie weiterfahren konnte und wie es ihr geht. Das sah übel aus. Sie scheint da so ein bisschen unter der Leitplanke auch durchgerutscht zu sein. Ich hoffe, dass der Kopf da nicht noch eingeschlagen ist. Auf jeden Fall drücken wir da die Daumen, dass es ihr gut geht und sie da einigermaßen unbeschadet rausgekommen ist. Lore de Schepper und Monika Trinker-Colonel kommen dann zurück zur Spitze. Es gibt weitere Attacken, aber 15,8 Kilometer von dem Ziel. Es ist erstmal neutralisiert. Im Finale dann noch einige Attacken. Pfeiffer Giorgi versucht's mal, Sevilla Persico und dann Haugset von Uno X, die sich wegdieselt und erst 300 Meter vor dem Ziel eingeholt wird. In dieser größeren Gruppe, die zurückkam, war auch das pinke Trikot von Elisa Balsamo, die erstmal überrascht wird von Lily Williams von Human Powered Health, die einen frühen Sprint eröffnet, aber am Ende ist es Elisa Balsamo, die souverän zum dritten Sieg sprintet und Bent, ich war hier noch mehr beeindruckt von Elisa Balsamo und ich muss sagen, dieser Sieg hat mir gezeigt, was für ein mentaler Sport Radsport auch ist. Denn ich würde sagen, die letzten 2 Jahre hatte ich Elisa Balsamo immer so ein bisschen abgetan, als sie ist nicht mehr die zweitbeste Sprinterin. Aber nach den beiden Tagen jetzt kann man sagen, vielleicht meldet sie da wieder Bedarf an oder Ansprüche.
Ja, ich sag mal, jetzt war sie an Tag 1 ja auch nicht super schlecht gefahren, ne? Klar, sicher, die zweite Etappe wird da rein psychologisch auch so ein bisschen angeschoben haben. Als da die GC-Fahrerinnen sich so ein bisschen bekämpft haben, ist sie ja wie so ein Stein hinten rausgefallen, ne? Da ist sie wirklich so in einer Tour, da lag sie ganz flach und aerodynamisch auf dem Lenker. Das sah so ein bisschen lustig aus, weil es ja wirklich einfach steil hochging. Dass ich dachte, wie groß kann der aerodynamische Vorteil hier sein? Aber im Zweifel war es auch einfach das Festklammern am Lenker. Bloß nicht vom Rad fallen. Da dachte ich schon, naja gut, immerhin hatte sie jetzt so die 2 Tage in Rosa. Aber nö, hat sie echt unfassbar gemacht, dass sie dann da plötzlich in dieser Gruppe wieder auftaucht und am Ende dann souverän, ich glaube 5% war auch im Ziel dann noch die Steigung. Also durchaus auch da nochmal knackig bergauf gesprintet. Und sich da wunderbar durchgewuselt nach vorne zum Sieg, das war schon eine echt starke Leistung.
Absolut. Und um nochmal hervorzuheben, was so ein geplatzter Knoten bedeutet, sie hat jetzt natürlich mit dem Sieg, der ihr von Etappe 1 zugesprochen wurde, 3 Siege in Folge eingefahren. Einen waschechten Hattrick, wie wir Fußballfans sagen würden. Das waren ihre ersten Siege seit der Tour de Suisse letztes Jahr. Fast ein Jahr ist es her, dass sie ein Radrennen gewonnen hat. Und jetzt ist der Knoten wohl richtig geplatzt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie hier um 1 oder 2 Etappensiege sogar noch mitfahren kann. Hat sich hier auf jeden Fall jetzt schon mal eine richtig gute Position gebracht, auf jeden Fall das Punktetrikot am Ende auf ihren Schultern zu haben. Und jetzt morgen wird sie sich aller Voraussicht nach verabschieden müssen vom Rosa-Trikot, denn es steht ein Bergzeitfahren nach Nevegal an. 900 Meter Rampe gibt es im ersten Teil, dann gibt es die Zwischenzeit bei 5 Kilometer und danach wird geklettert 7,4 Kilometer bei 8,2% ins Ziel. Ist das so ein Tag, auf den du hinfieberst? Nicht nur, weil es ein Bergzeitfahren fahren ist, sondern auch, weil wie immer die Frage im Raum steht, welches Setup wird gewählt? Wird geradwechselt? Wer kriegt den Radwechsel gut hin? Wer fährt im Zeitfahrauflieger nach oben? Wer hat richtig zu kämpfen? Das sind ja doch immer so ein bisschen die Fragen, die so ein bisschen Würze in so ein Bergzeitfahren bringen.
Ja, definitiv. Also wir sind ja beide, glaube ich, Fans von Zeitfahren allgemein und du sprichst es an. Ich glaube, Radwechsel hat man die letzten Jahre nicht so super häufig gesehen. Also wenn, dann hat man sich von Anfang an irgendwie für das eine oder das andere entschieden. Ich habe aber durchaus auch gesehen, dass zumindest bei den Männern Decathlon letztes Jahr, meine ich, geteasert hatte zumindest, man könnte ja auch einen Zeitfahrauflieger auf das Straßenrennrad drauf machen. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob diese Idee über das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr irgendwie ein bisschen weiter ausgereift ist. Ja, generell einfach spannend zu sehen, ne? Wird mit Scheibe gefahren, wird ohne Scheibe gefahren. Das ist alles bei so einem Bergzeitfahren irgendwie möglich und macht so ein Zeitfahren nochmal unterhaltsamer, finde ich.
Ja, absolut. Ich finde ein bisschen schade, dass wir so wahnsinnig wenig Zeitfahren bei den Frauen sehen. Es ist erst das dritte Profi-Zeitfahren in dieser Saison. Und dann ist es ein Bergzeitfahren, was ja auch nochmal so ein bisschen eine eigene Kategorie ist. Das heißt, so richtig viele Vergleichswerte haben wir nicht. Zum Thema Radwechsel bin ich auch gespannt, weil das ist nur 12,7 Kilometer lang. Es sind nur fünffache flache Kilometer, könnte man fast sagen. Also da wird viel gerechnet, glaube ich, im Vorfeld und jetzt vielleicht auch nochmal heute mit Wettervorhersage und so, ob sich das überhaupt lohnt, da irgendwie sich mit einem schweren Zeitfahrrad auf den Weg zu machen. Ich bin sehr gespannt. Die fünfte Etappe, die hat es auch ordentlich in sich. Die ist 145 Kilometer lang. Es gibt vier kategorisierte Anstiege, aber erstmal einen unkategorisierten. Kurz nach dem Start, dann gibt es erst einen der ersten Kategorie, dann einen der zweiten und dann nochmal zwei der dritten Kategorie. Das ist so ein Tag, der steht nicht als Queen Stage im Roadbook, aber den müssen sich alle ganz genau anstreichen. Ein klassischer Fall von hier kann man den Giro nicht gewinnen, aber durchaus verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir da schon kleine Grüppchen sehen werden. Der letzte Anstieg, der wird bei 129 Kilometer erreicht, also so knapp 16 Kilometer vor dem Ziel. Dann gibt's noch mal eine kleine Gegensteigung und dann eine Abfahrt ins Ziel. Das wird durchaus spannend. Dann gibt es einen Sprint auf Etappe 6. Ich glaube, da müssen wir uns keine Hoffnungen machen, dass da groß was passiert. Klassische Flachetappe und dann die achte Etappe. Die solltet ihr euch alle in euren Kalendern anstreichen, denn 106 Kilometer die Königinnen-Etappe nach Sestriere über den Colle de la Finestre. Und da dürfte der ein oder andere denken, oh ja, das kommt mir bekannt vor, so ist es, denn das Finale ist das gleiche, was wir letztes Jahr beim Männer-Giro gesehen haben, wo am Ende Simon Yates, das pinke Trikot erobert hat, weil sich Richard Carapaz und Isaac Del Toro nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt haben und der erwartet uns auch hier das Finale, denn es geht erst über den Finestre nach 59 flachen Kilometern, 18,1 Kilometer bei 9,3% im Schnitt, dann eine Abfahrt und dann nochmal 9,3 Kilometer bei 5,3% nach Sestriere. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal eine Flachetappe, die auch nochmal ein bisschen spannender werden könnte. Es gibt in der ersten Hälfte einen recht anspruchsvollen Anstieg, wo vielleicht ein paar Sprinterinnen schon mal wehgetan wird und dann nochmal zwei einfachere Anstiege. Also es könnte ein Sprint sein, könnte aber sein, dass nicht mehr alle Sprinterinnen dabei sind. Bent, auf welche Etappe freust du dich am meisten? Ist es das Bergzeitfahren? Ist es das vielleicht unscheinbare fünfte Teilstück mit den vielen Anstiegen oder dann doch die epische Königinnen-Etappe nach Sestriere?
Ja, ich glaube, also so spannend ich den Rest auch finde, die Königinnen-Etappe, das ist schon einfach, gerade wenn man an letztes Jahr bei den Männern zurückdenkt, was da alles parallel auch passiert ist. Das ist ja so ein unvorstellbarer langer Anstieg, wo ja es in 100 Richtungen sich zerschießen wird und ja, da wird an allen Ecken und Enden irgendwas passieren. Und wir haben es ja jetzt gerade bei der Vuelta bei den Frauen erst gesehen, wenn die diese langen Anstiege hochfahren, da passieren dann teilweise Sachen, die man lange vorher gar nicht kommen sieht. Da tauchen dann plötzlich Fahrerinnen auf, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob es tatsächlich die Favoritinnen machen, was ja durchaus wahrscheinlich ist, oder ob wir tatsächlich wieder eine große Überraschung sehen, oder irgendwas dazwischen, dass die Favoritinnen das unter sich ausmachen und wir trotzdem ein bisschen überrascht werden. Und ja, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf.
Dann lass uns doch mal kurz noch auf die Favoritinnen blicken. Ich habe sie vorhin schon angesprochen. Wahrscheinlich die ganz großen Namen werden Demi Vollering, Anna van der Breche, Marlen Reusser und Elisa Longo-Borghini sein. Wen hast du von den Vieren so ganz oben auf deiner Liste und hast du vielleicht noch eine Fahrerin, die du so als Dark Horse auf dem Zettel hast?
Das ist eine schwierige Frage. Also Demi Vollering hat heute natürlich direkt erstmal losgelegt und gerade mit dem starken Team, das sie ja im Rücken hat, versucht so ein bisschen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Aber so richtig entscheidend war da noch nichts. Ich glaube auch, weil alle sich noch so ein bisschen für dieses Zeitfahren schonen. Ja, trotzdem muss ich sagen, ich fand Marlen Reusser dafür, dass sie ja jetzt wieder aus einer Verletzung zurückkehrt, sah schon unfassbar stark aus. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich Demi Vollering vorne sehen, aber Marlen Reusser vielleicht ist das mein Dark Horse. Marlon Reusser würde ich vielleicht, wenn sie gerade aus einer Verletzung kommt, eigentlich eher nicht ganz vorne sehen, aber die hat heute einen ganz guten Eindruck gemacht, die war hinterher auch gut drauf. Von daher glaube ich, dass die auch ein sehr gutes Ergebnis einfahren wird.
Ja, und sie hat sich ja auch noch eine Rechnung offen mit dem Rennen, nachdem sie letztes Jahr ja auch aussichtsreich da lag und dann durch gesundheitliche Probleme nicht mehr so richtig mitkonnte und dann Elisa Longoborghini ihren Titel da verteidigt hat. Da bin ich sehr gespannt. Demi Vollering, den Giro noch nie gewonnen, noch nicht so die Grand Tour-Expertin, wenn man das mal so ganz salopp sagen kann, denn da hat sie auch öfter verloren als gewonnen, wenn man da mal so ganz genau drauf guckt. Also auch für sie wäre es noch ein großes Ding. Und ich habe natürlich wieder mal ein Herz noch für die jungen Fahrerinnen. Also vor allem aus deutscher Sicht muss man natürlich auf Antonia Niedermayer gucken. Da hatte ich gerade jetzt in Spanien das Gefühl, ihr waren die Anstiege noch nicht lang genug. Und da wird sie ja voll auf ihre Kosten kommen auf der Königinnen-Etappe. Also für ein Podium mal mindestens, vielleicht sogar ein Etappensieg bei dieser wirklich brutalen Etappe, habe ich Antonia Niedermayer voll auf dem Zettel. Marion Bunel hat jetzt in der Gesamtwertung natürlich schon ein bisschen Zeit gefressen, aber die Tage sind schwer genug, um da zumindest sich in Richtung Top-Ergebnis noch mal ein bisschen was zurückzuholen. Und Isabella Holmgren möchte ich auch noch mal nennen, die ja, ich glaube, es war in Lüttich, doch sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Siegerin der Tour de l'Avenir und von daher für mich auch eine klare Fahrerin, die man da im Auge behalten sollte. Wenn du dich festlegen müsstest, wer gewinnt am Ende?
Ah, ich tue mich schwierig damit, die einfache Lösung zu wählen, aber ich glaube, Demi Vollering macht's am Ende.
Ja, da gehe ich leider mit. Ich würde es jetzt spannend machen, aber ich glaube, so stark wie FDJ Suez gefahren ist bislang und auch so akribisch wie Vollering sich bislang ohne Rückschläge zumindestens sind, mir da keine bekannt vorbereiten konnte, denke ich auch, dass die hier die zu schlagende ist. Und dann dahinter die von uns genannten durchaus die Kandidatinnen sind, die das Podium auffüllen könnten. Es sei denn, es kommt jemand wie Petra Stiažnyi, die hier leider ja nicht am Start steht nach einem schweren Trainingsunfall, aber eine Fahrerin ähnlich wie sie, die wir nicht auf dem Zettel haben und gewinnt auf einmal. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Das war der erste Teil, also Giro d'Italia der Frauen. Diese Woche eigentlich gibt es keine Ausrede, sich nicht dieses Rennen anzugucken. Gerade wer den Giro der Männer genossen hat, der wird hier sicherlich auch nochmal voll auf die Kosten kommen. Und über den Giro der Männer, da sprechen wir nach einer kurzen Pause. Es gibt ja doch noch einiges da zu bereden. Also bleibt dran und bis gleich. Und damit willkommen zurück zur 15. Ausgabe von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk hier mit Bent und Lukas. Wir haben den Giro der Frauen, die ersten drei Etappen und die Kontroverse um Lorena Wiebes bereits besprochen. Elisa Balsamo geht also im pinken Trikot morgen in das Bergzeitfahren und wir müssen natürlich auch über das Rennen der Männer sprechen, denn da waren wir stehen geblieben am letzten Ruhetag, also nach Etappe 15 und gingen jetzt in Richtung Etappe 16. Letzte Woche, die es doch nochmal ordentlich in sich hatte und ein paar schöne Geschichten erzählt hat. Etappe 16 fing damit an, dass wir wieder viele Attacken gesehen haben. Giulia Ciccone fleißig dabei, Bergpunkte zu sichern. Aber am Ende lief es dann doch wieder auf ein Duell der GC-Fahrer oder ein Schlagabtausch der GC-Fahrer am Schlussanstieg raus. Und wir haben gesehen, dass sich eins fortsetzt, was wir schon in der zweiten Woche gesehen haben, nämlich dass Giulio Pellizzari nicht in Topform war. Allerdings hat sich das diesmal sehr wunderlich geäußert, denn 10,5 Kilometer von dem Ziel, da hat Red Bull Borans Grohe irgendwie, was gespürt, was sie gerne versuchen möchten, haben sich an die Spitze des Feldes gesetzt und fast zeitgleich fiel Giulio Pellizzari raus und es sah ein bisschen kurios aus, denn es wurde wild gefunkt und irgendwann hat sich dann Alex Vlasov zurückfallen lassen zu Giulio Pellizzari. Der wollte aber dessen Hilfe auch gar nicht und so ein bisschen dämlich sah es aus. Dann sehen wir, was wir erwartet haben. Davide Piganzoli, der bereitet die Attacke für Jonas Vingegaard vor. Felix Gall kann kurz folgen, dahinter dann Egan Bernal, Jai Hindley und Tymon Arendsman. Auch Derek G kommt nochmal zurück. Bernal pace da ordentlich. Piganzoli kann irgendwann nicht mehr mit den Verfolgern. Auch Egan Bernal hat irgendwann fertig. Arendsman macht dann das Tempo, um da noch irgendwie hinterher zu fahren im Kampf ums Podium. Aber vorne gewinnt Jonas Vingegaard die vierte Bergankunft in Serie. Dahinter Felix Gall, Jai Hindley, Tymon Arendsman, Derek G, Davide Piganzoli, Egan Bernal, Michael Storer, Mathis Rondell und Wout Poels, der alte Mann für die Unibet Rockets. Ja, was machen wir aus der Etappe in der Rückschau? Überrascht hat uns wahrscheinlich der Einbruch von Giulio Pellizzari nicht mehr genauso wenig, wie der Rest des Schlussanstiegs verlaufen ist, oder?
Ja, definitiv. Also Giulio Pellizzari hatte ja im Prinzip an mehr Tagen mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen als nicht. So schade das war, da hatten wir beide ja deutlich mehr uns erhofft von ihm. Was Red Bull da letztendlich genau versucht hat in dem Moment, ist unklar. Da hattest du, glaube ich, auch einfach sehr, sehr große Fragezeichen. Insgesamt, was so die Strategie nicht nur bei Red Bull, sondern auch durchaus bei Decathlon irgendwie angeht, ne?
Ja, genau. Also Decathlon wieder hinterhergefahren. Keiner weiß so richtig, warum man dann, wenn der Ausgang zum vierten Mal dann am Ende ist, dass Jonas Vingegaard Felix Gall abhängt, nachdem der kurz mitgefahren ist. Ja, da frage ich mich dann einfach so ein bisschen, was die Strategie ist und warum man dann immer diese vorhersehbaren Momente kreiert. Und genauso habe ich mich das eben bei Red Bull Bora-Hansgrohe gefragt, auch bei Ineos. Denn Felix Gall ist ja durchaus ein Fahrer mit einer klaren Schwäche in den Abfahrten. Und so viel kann ich vorwegnehmen. So richtig was versucht hat keiner, außer Ineos auf einer Etappe, glaube ich. Natürlich kann man auch immer eine Menge verlieren, wenn man solche riskanten Moves eingeht. Und ich kann das aus Teamperspektive zu einem gewissen Punkt verstehen, aber auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ob da der Ehrgeiz dann doch auch manchmal fehlt, dann doch noch nach mehr zu streben, weil auch da für Jai Hindley und auch für Tymon Arensmann es da zum vierten Mal bei einer Bergankunft der Fall war, dass man von Felix Gall geschlagen wurde und ich mich gefragt habe, wie oft muss man jetzt dann doch noch das gleiche Ergebnis akzeptieren, bis es dann darauf hinausläuft, dass man mal was anderes versucht. Wir haben da irgendwie so den Status quo, der sich immer weiter zementiert hat und mir hat so ein bisschen als Zuschauer zumindest das Unvorhersehbare gefehlt, was dann mal so ein bisschen Chaos kreiert und wofür der Giro in der Vergangenheit so oft stand. Da können wir aber gerne am Ende noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Lass uns doch erstmal über die 17. Etappe sprechen. Klassisches Ausreißerspektakel. Eine große Gruppe steht dann irgendwann, dann hat Remy Cavagna auf einmal genug und denkt sich 116 Kilometer vor dem Ziel. Poggi macht 80, ich mache 120 Kilometer Solos. Sieht auch erstmal okay aus, kriegt 2 Minuten Vorsprung, reicht natürlich nicht bis ins Ziel. Vor allem, weil UAE da was vorhat. Die wollen nämlich Jonathan Narváez den Zwischensprint sichern, gelingt auch. Der holt sich da die 12 Punkte. Dann bilden sich immer wieder neue Gruppen. Am Ende sind dann einige Fahrer vorne mit Caruso, Valgren, Juan Pedro Lopez, Garofoli, Legnesund, Vlasov, Van Dijke, Arrieta und Rubio und De La Cruz kommen da nochmal ran. Da setzen sich dann weiter Fahrer ab und am Ende attackiert Michael Valgren 1,1 Kilometer von dem Ziel aus der letzten Position. Wir haben das klassische Gruppe 2-Syndrom nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Keiner geht hinterher. Irgendwann hat Andreas Legnesund dann doch gemerkt, ach ja, gleich sind wir ja schon im Ziel. Ich sollte was versuchen. Reicht natürlich nicht mehr. Er wird erneut Zweiter, aber Michael Valgren gewinnt. Er jubelt mit dem von seinem Sohn gebastelten Pokéball in der Hand. Super süße Szene. Und ich möchte hier nochmal so ein bisschen drauf aufmerksam machen, was für eine Hammergeschichte das eigentlich ist. Michael Valgren 2022 gestürzt, unter anderem das Becken gebrochen, war dann im Devo-Team 2023 von IF, um sich irgendwie wieder zurückzukämpfen und jetzt in diesem Jahr erst eine Tirreno-Etappe gewonnen und jetzt eine Giro-Etappe mit wirklich der absolut perfekt getimten Attacke. Bent, das ist so eine Geschichte, für die wir Radsport schauen, oder?
Ja, definitiv. Das ist auch so ein bisschen das, was so versöhnt hat, vielleicht für das GC-Spektakel, das uns fehlte, dass es ja doch echt einfach so ein paar nette Geschichten auch am Rand gab. Und Respekt, nach so einer Verletzung überhaupt nochmal aufs Fahrrad zu steigen, geschweige denn überhaupt professionell Rennen zu fahren und dann tatsächlich auch noch Etappen zu gewinnen. Und das war schon echt ein abgezockter Sieg. Weil ich glaube, er und Legnesund somit die Sprintstärksten vielleicht aus der Gruppe, auf jeden Fall die Bergschwächsten, würde ich es mal nennen. Der Rest der Gruppe, die haben ja schon durchaus versucht, die beiden da nochmal abzuschütteln und dann durchaus konsequent und eiskalt von Valgren dann da an der Stelle zu sagen, gut, bis hierhin habt ihr mich mitgenommen und jetzt versuche ich hier alleine ins Ziel zu stiefeln. Das war ein richtig cooler Sieg. Das hat richtig Spaß gemacht beim Zuschauen.
Ja, war so ein bisschen wie Alex Segert, der ja auch diese späte Attacke perfekt getimed hat. Und ich glaube, keiner kann sich da irgendwie von frei machen, dass man das einfach geil findet, wie er da wirklich aus letzter Position an allen vorbeisprintet. Alle gucken sich an und du weißt, ja, jetzt gewinnt er. Und wie gesagt, mit der Geschichte umso schöner, dass der sich da nochmal zurückgekämpft hat, war sein 10. Profisieg auch noch. Also wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, definitiv für mich vielleicht sogar einer der Momente des Giros, wie er dann da jubelt mit diesem Pokéball, den sein Sohn ihm gebastelt hat und so. Einfach wirklich schön. Vor allem, weil ich irgendwie an anderer Stelle gelesen habe, dass Jonas Vingegaard dafür kritisiert wurde, dass er immer das Bild seiner Familie küsst und ihm seine Familie so wichtig ist und dass da er dafür eher schräg angeguckt wird im Feld. Und da freue ich mich, dass dann einer im Mittelpunkt steht, der vielleicht ein positives Verhältnis zu seiner Familie zu Hause hat, um es mal freundlich auszudrücken. Etappe 18, ich habe die ganze Zeit gesagt, wird eine Ausreißer-Etappe. Haben auch viele andere gedacht. Wer das nicht gedacht hat, war unter anderem Lidl Trek und auch NSN. Denn es geht nach langem Kampf nur wirklich eine kleine Gruppe. Die kriegt auch wenig Vorsprung von den Teams. Und es deutete sich dann an, obwohl es hier diese Muro del Poggio, diese wirkliche Wand gibt, 1 Kilometer mit auf jeden Fall 2-stelligen Prozenten, die kurz vor dem Ziel nochmal fürs Aussieben sorgen sollte, gab es eben das Vertrauen, dass hier ein Sprint zustande kommen könnte. Für mich die Szene des Giros vielleicht, der Red Bull-Kilometer, 17,3 Kilometer vor dem Ziel. Ineos nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und am Ende nimmt der Ineos-Fahrer Arensmann die 2 Sekunden weg, die er sich hier hart erarbeiten wollte. Also so ein bisschen Slapstick da von Ineos am Red Bull-Kilometer. Ja, und am Ende geht es dann geschlossen mit hohem Tempo, mit richtig Sprintzügen in diese Wand rein, wo unter anderem Alfonso Eulalio die erste Attacke setzt. Dann Jonas Vingegaard auch aktiv. Circa 14 Mann schaffen es dann da über die Kuppe. Auch Jai Hindley versucht es da mal mit einer Attacke. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr von den GC-Teams sehen könnten. Dann setzt Johannes Kuhlset eine starke Attacke. Auch Eulalio geht hier wieder mit. Wismar im Kontrollmodus. Irgendwann kommt dann eine größere Verfolgergruppe zurück. Erst fährt G-West für seinen Teamkollegen Jonathan Milan und dann übernimmt Sudal. Und dann haben wir ein bisschen Jasper Stuyven-Magic gesehen. Der hat dann nämlich Paul Manier einfach auf den Gepäckträger genommen. Die waren nicht wirklich gut positioniert. Bringt ihn überragend nach vorne und in diesem kurvigen Finale kommt dann keiner mehr an Paul Monnier vorbei. Und der gewinnt hier den nächsten Sprint, mit dem am Anfang keiner so richtig gerechnet hat. Auch im Feld hatte man sich, glaube ich, eher auf Ausreißerspektakel eingeschossen oder ja, eingestellt. Zambanini 2., Jonathan Milan 3., der entschuldigt sich am Ende auch noch beim Team, dass das hier wieder nicht hinbekommen hat. Das war von Sudal wirklich ein starkes Rennen, aber hat trotzdem richtig Spaß gemacht, das Finale, obwohl es am Ende ein Sprint war, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube vor allem, weil wir ja beide, glaube ich, oder generell man einfach nicht mit diesem Sprint gerechnet hatte. Vor allem, als sie da mit so viel Schwung in diesen Anstieg alle reingebrettert sind und dann erstmal ja eben so die GC-Fahrer sich anblicken lassen. Ich war total überrascht dann zu sehen, Jonathan Milan hatte sich nicht nur jetzt beim Giro, sondern auch davor in den Wochen und Monaten an den Anstiegen häufig so, so schwer getan. Und er war richtig weit vorne in der Gruppe drin, als es dann oben über die Markierung ging. Tatsächlich sogar ein ganzes Stück besser eben als Paul Manier platziert. Ich habe hinterher, glaube ich, irgendwem geschrieben, ja, eigentlich hat Jonathan Milan bis kurz vor knapp alles richtig gemacht und dann irgendwie an der entscheidenden Stelle wieder irgendwie 2, 3 Patzer sich erlaubt und dann hat es gerade eben nicht gereicht. Also bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall für ihn der Giro, ja, wir hatten es gerade eben schon mal angesprochen, durchaus auch ein psychologisches Spiel und das lief zu dem Zeitpunkt nicht zu seinen Gunsten.
Ja, und wie gesagt, ich möchte nochmal Jasper Stuyven hervorheben. Vielleicht der beste Lead-Out-Mann in diesem Giro, also wirklich überragend. Der Move, wie er da Manier nach vorne bringt, genau im richtigen Moment. Und dann waren es eben so viele Kurven, wo es schwierig war, da überhaupt nochmal vorbeizufahren. Und Manier, ja, mit dem Selbstvertrauen der Etappensiege davor, hat er hier auf jeden Fall ganz souverän den Sprint gewonnen. Und dann stand sie an, die 19. Etappe, die Königsetappe, kann man sagen. Dieses Giro d'Italia, ich versuche mich kurz zu fassen in meiner Zusammenfassung, aber es ist eine Menge passiert, komplettes Chaos schon an den ersten Anstiegen. irgendwann zwischendurch haben da zum Beispiel Red Bull, Tudor und auch Decathlon und Lidl versucht, mal Fahrer nach vorne zu schicken. Das wird aber neutralisiert. Dann setzt sich da so eine größere Gruppe ab, aber die wird auch schon am ersten Anstieg wieder kleiner. Und irgendwann wird dann versucht, mal die Strecke abzufilmen und die einzelnen Fahrer, die da versprengt irgendwie vor dem Feld sind. Und man sieht auf einmal, da hat sich ein schwarzer Zug gelöst. Tudor auf dem Weg nach vorne mit Mike Stora, Mathis Rondell, Derek G. Noch einem weiteren Helfer. O'Connor kommt dann noch dazu, Igor Arrieta auch. O'Connor hat später dann auch schnell Feierabend. Und bei 82,3 Kilometer am zweiten längeren Anstieg des Tages sind dann auch die Jungs von Tudor und Derek G vorne angekommen. Rubio und Ciccone sehr offensiv und es ist wirklich ein extrem spannendes Rennen, was sich da entwickelt. Es gibt so einen kleinen Krieg noch zwischen G, Ciccone und Rubio, denn eigentlich wurde wohl Rubio versprochen, er darf den Red Bull Kilometer gewinnen, weil er in der Gesamtwertung des Red Bull Kilometers, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt übrigens auch nicht, dass das ein Ding ist, aber er lag da wohl vorne, wollte gerne das sichern. Derek G ist gesprintet. Stattdessen war es dann an der nächsten Bergwertung einer Rubio, der seinerseits die Punkte geklaut hat. Giulio Ciccone, dann gab es ein bisschen Beef. Giulio Ciccone ist irgendwann, ist ihm dann die Sicherung durchgebrannt. Er hat attackiert, obwohl er ja mit Derek G noch jemanden hatte, der in der Gesamtwertung nach vorne wollte. Es war viel los, könnt ihr euch vorstellen. Auch Giulio Pellizzari war vorne in der Gruppe. Das sollte noch interessant werden. Wir sind jetzt so 40 Kilometer vor dem Ziel. Decathlon übernimmt im Feld, auch da wieder Fragezeichen bei mir, warum denn Decathlon jetzt hier wieder das Vorhersehbare provoziert, sage ich mal. Dann, wie gesagt, das Drama um Ciccone und Rubio und dann attackiert Giulio Ciccone und hat eine kleine Lücke und hinten ist man sich nicht ganz einig und der Vorsprung von Derek G, der wie gesagt in der Gesamtwertung versucht hat, nach vorne zu fahren und seiner Gruppe auf die Verfolger, er schrumpft ein bisschen. Wie hast du das Drama genossen? Würdest du sagen, die Trek hat hier einen Fehler gemacht oder bei Ciccone sind einfach komplett die Sicherungen durchgebrannt?
Ja, es wirkte schon sehr, als wäre bei ihm einfach der Frust völlig durchgegangen. Also er hatte ja wirklich bis zu dem Zeitpunkt fleißig dran gearbeitet und vor allem auch fleißig ausgehandelt mit allen in der Gruppe, dass er bitte der ist, der zuerst über die Bergwertung drüber geht und hatte sich da von allen eigentlich immer sehr einvernehmlich irgendwie das Einverständnis geholt. Ich glaube, mit Giulio Pellizzari gab es zwischendrin einmal, dass die kurz diskutierten, lagen sich dann aber wieder in den Armen. Ja, und dann dieses Drama mit einer Rubio. Unfassbare Szenen. Also wie sie da im Prinzip drei verschiedene Wertungen hintereinander alle diskutierend nebeneinander herfahren und dann Giulio Ciccone irgendwann kurzerhand nur noch mit dem Kopf schüttelt. Quasi einmal mit den Schultern zuckt und dann in die Abfahrt geht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Unfassbare Szenen. Ich habe gedacht, gut, das macht er jetzt einmal, um zu demonstrieren. Ich muss dich nicht mitnehmen und dann kühlt sich der Kopf vielleicht auch einfach in der Abfahrt schon und er kommt zu Sinnen. Aber er ist dann knallhart erstmal auf den Etappensieg gefahren, ne? Oder zumindest versucht. Auf jeden Fall krass zu sehen, wenn der Mann irgendwie den Berg runter will, wie schnell der dann unten ankommen kann.
Vor allem mit Frust. Also das war wirklich Unterhaltung pur. Ich habe es absolut geliebt. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Andere waren frustriert, die da irgendwie Aktien in einem der beiden Teams oder bei Tudor hatten, die natürlich auch gehofft haben, hier ordentlich Plätze in der Gesamtwertung gut zu machen mit diesem Ausreißversuch. Und die dann natürlich frustriert waren, dass dieser Kleinkrieg so ein bisschen alle Ambitionen da torpediert hat. Aber also ich muss sagen, wer das nicht liebt, der hat Radsport, glaube ich, nie geliebt. Das waren fantastische Szenen. Und hat mir Spaß gemacht. Da hätte ich gerne irgendwie so Mic'd Up oder so gehabt, wie die beiden sich da beschimpfen und dann aus Frust, aus der Handgeste heraus die Attacke von Giulio Ciccone. Das war wirklich ganz großes Kino. It couldn't be more Italian, kann ich da nur sagen. Also das war großes Kino. Im Feld sehen wir dann endlich, wonach ich 18 Etappen lang gebetet habe, denn Ineos hat sich in der Abfahrt vor das Feld gespannt und hat versucht, Felix Gall unter Druck zu setzen. Gelingt nicht ganz. ganz für Red Bull Buransgrohe war das auch nicht ganz ideal, denn Jai Hindley hing am Hinterrad von Felix Geil fest und kam durch die hohe Geschwindigkeit nicht wirklich vorbei. Das war so ein bisschen eine riskante Situation, ist aber am Ende auch nicht wirklich viel passiert. 5 Kilometer von dem Ziel, dann einmal ein kleiner Zwischenstand, 1 Minute Vorsprung für Giulio Ciccone. Die Gruppe von Derek G lag noch 1:15 vor den Favoriten. Irgendwann dann Attacke von Giulio Pellizzari und Sepp Kuss im Feld. Da versucht Felix Geil ein bisschen was zu machen, während hinten Afonso Eulalio Probleme bekommt bei den Favoriten. Vorne weiter ordentlich Action. Derek G hat gesagt, naja, nur weil Ciccone jetzt vorne hier sein Ding macht, heißt das ja nicht, dass ich hier den Kopf in den Sand stecken muss. Auch der fährt aus der Gruppe vorne weg und schließt zu Sepp Kuss und Giulio Pellizzari aus. Im Feld auch Egan Bernal mit Problem und dann 3,1 Kilometer vor dem Ziel setzt Felix Geil mal eine Attacke. Auf jeden Fall mal interessant, das umgekehrt zu sehen. Vingegaard ist sofort dran. Hindley hat eine kleine Lücke und Timon Arensmann kann nicht mit. Und der hat auch noch die Davide Piganzoli am Hintern, der da als Aufpasser natürlich keine Führung mitmacht. Und dann für mich der schönste Moment in diesem Giro d'Italia, was das Taktische angeht, Giulio Pellizzari lässt sich im perfekten Moment zurückfallen, da wurde ordentlich gefunkt, Arensmann hat Probleme, warte bitte. Piganzoli schüttet dann auch Arensmann noch ab und Hindley kommt nicht ganz an Geil und Vingegaard ran, aber in dem Moment taucht er auf, der Heiland. Giulio Pellizzari nimmt seinen Kapitän auf den Gepäckträger und die sieht ihn wieder ran. Vorne ist Kass vorbei an Giulio Ciccone und auch Derek G überholt seinen Teamkollegen und am Ende sind 700 Meter vor dem Ziel, dass Giulio Pellizzari fertig hat und dann übernimmt Jai Hindley, um den Abstand natürlich auf Arensmann im Kampf ums Podium so groß wie möglich zu machen. Sepp Kuss gewinnt vorne die Etappe, also auch die 5. Bergankunft dieses Giro d'Italia, die an Wismar Liesebike ging, dahinter Derek G, der zumindest einen Platz in der Gesamtwertung gut gemacht hat. Ciccone wurde Dritter, dann kam Geil vor Vingegaard. Hindley hat noch ein paar Sekunden im Finale verloren, weil er wirklich viel investieren musste, hat aber Platz 3 zurückerobert. Arensmann verliert knapp 1 Minute auf Hindley und das war Spektakel. Was waren deine Gedanken zu dieser Etappe? Es ist ja wirklich viel passiert, vorne wie hinten. Wie hat dir die Etappe gefallen und wie hast du diesen kleinen taktischen Kniff von Red Bull Buransgrohe wahrgenommen?
Ja, es war definitiv Highlight des Giro, kann man nicht anders sagen. Ganz klar am Kopf bleibt auf jeden Fall dieser Tudor-Zug, wie sie da unterwegs dann mit 4 Mann in einer Tour nach vorne stiefeln und nach dem Prinzip, wer jetzt hier mitkommen möchte, der muss dann irgendwie gucken, dass er das Tempo hält. Das hat richtig Laune gemacht, ja, und danach war es ja quasi ein Feuerwerk, was da in einer Tour fort passiert ist. Red Bull, Giulio Pellizzari mal einen richtig guten Tag erwischt und das dann tatsächlich direkt auch fürs Team aufgeopfert und genutzt und sehr effektiv auch genutzt. Da muss man sagen, bei allem, wo wir uns auch in den letzten 3 Wochen am Kopf gekratzt hatten, da hatten sie es dann einmal raus. Das hat sehr gut funktioniert. Und insgesamt Derek G auch jetzt in der gesamten 3. Woche unfassbar stark. So sehr hatte man ihn die ersten 2 Wochen, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Und plötzlich taucht der Mann ständig irgendwo im Bild auf.
Ja, ich fand es einfach schön, wie viel Risiko eingegangen wurde, dann doch mal von Derek G, der gesagt hat, okay, alles oder nichts. Ich kann hier mit einer erfolgreichen Flucht vielleicht nochmal das Podium angreifen. Wir hatten ja so ein bisschen in unserer Vorschau auch zu Derek G gesagt, ja, schwierige Saison bisher, aber der ist ein absoluter Grand Tour-Experte und wer, glaube ich, der größte Grand Tour-Experte ist, ist Jai Hindley. Wahnsinn, wie leise der immer ist und wie er einfach durch Leistungen überzeugt und auf den Punkt da ist und dann hier in der 3. Woche auch sich noch das Podium gesichert hat. Lass uns noch schnell auf die 20. Etappe, die letzte GC-Etappe schauen und dann können wir ja nochmal das große Bild ausmachen. Davor können wir vielleicht noch Sepp Kuss kurz hervorheben. Wahnsinn, was der für eine Maschine ist. Ne? Also fährt hier für Jonas Vingegaard als Helfer so eine brutale 3 Wochen und dann bekommt er die Chance. Morgens sagt Jonas Vingegaard noch, es wäre perfekt, wenn Sepp heute die Etappe gewinnen kann, ich in Rosa bleibe. Das ist voll aufgegangen. Freut einen doch dann auch für so selbstlose Helfer wie Sepp Kuss, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade er ist einer, der auch im Feld sich durchaus einiger Beliebtheit erfreut und der zumindest so von außen auf mich einen sehr, sehr netten, bescheidenen Eindruck auch irgendwie macht. So, das ist einer, dem gönnt man das. Und ja, du hast es angesprochen, unfassbar, mit was für einer Leichtigkeit er dann da auch den Berg dann da am Ende hochgeht, wo man sich denkt, du bist hier jetzt 2,5 Wochen zu dem Zeitpunkt schon irgendwie für Jonas Vingegaard gefahren und hast da echt viel geleistet. Man hat es den Teamkollegen angesehen, ne, dass auch die viel geleistet haben und eben nicht mehr dann zu solchen Höchstleistungen in der Lage waren. Und wie der dann da am Ende, als der Ciccone eingeholt hat, da in einer Tour einfach drüber gegangen ist, da muss man sagen, das war wirklich ein verdienter Sieg auch an dem Punkt.
Absolut. Ja, springen wir zur 20. Etappe. Es ging hier zweimal über den Piancavallo Climb, den durchaus legendären Anstieg, wo ich glaube Tao Gegenhardt mal gewonnen hat vor Wilco Keldermann und Jai Hindley beim legendären 2020er Giro, mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Wir gehen hier mal im Schnelldurchlauf durch. Wismar diesmal früh alle Helfer verbraucht, auch weil unter anderem Davide Piganzoli nicht seinen besten Tag hatte. Man darf es ihm verzeihen nach diesen 3 Wochen. Vingegaard muss also schon 10,7 Kilometer vor dem Ziel attackieren, ist dann 9,7 Kilometer vor dem Ziel, dann auch alleine an der Spitze, weil er die Ausreißer eingeholt hat. Geil kann wieder kurz mit. Dann doch nicht. Bei den Verfolgern fliegt Stora raus. Eulalio wieder mit einer Leistung, die wirklich aller Ehren wert ist, hat da lange mitgehalten. Und dann setzen sich irgendwann Derek G. West und Jai Hindley ab. Und dann sehen wir dahinter, hat Egan Bernal Timon Arensmann auf den Gepäckträger genommen. Erst ist Eulalio dran, muss irgendwann abreißen lassen und dann gibt es dahinter eine Gruppe um Davide Piganzoli, Damiano Caruso und Michael Stora, die dann irgendwann Afonso Eulalio einsammelt und man sieht, Piganzoli will hier alles tun, um noch das weiße Trikot zu erobern. Das war wirklich sehr, sehr spannend und am Ende kommt aber da vorne einiges wieder zusammen. Zunächst G und Hindley, die zu geil vorfahren und dann Egan Bernal, der Timon Arensmann wieder rangebracht hat und das war wirklich eine coole Szene zu sehen, wie Egan Bernal so ähnlich wie Daniel Felipe Martinez ihn in der Vergangenheit dann wirklich motiviert hat, da nicht einzugehen. Also das war einer meiner Momente, die hier auch noch im Kopf geblieben sind, wie Egan Bernal da Timon Arensmann sagt, so komm jetzt reiß dich zusammen, wir sind fast vorne dran, jetzt halt noch ein bisschen durch und rette hier Platz 4 in der Gesamtwertung. Ja, Piganzoli, der erhöht hinten nochmal den Druck, will nochmal weg ums weiße Trikot, aber es ist dann Afonso Eulalio, der tatsächlich Piganzoli abhängt kann und hier das weiße Trikot sichert. Vorne gewinnt Jonas Vingegaard. Wismar diese Bike sweept tatsächlich die Bergankünfte, haben alle 5 Bergankünfte bei diesem Giro d'Italia gewonnen. Dahinter ist es geil, der den Sprint der Verfolger gewinnt vor Hindley, G und Arensmann und Eulalio gewinnt weiß. Es ist tatsächlich bei der letzten Bergetappe in der Gesamtwertung nichts mehr passiert, auch eher ungewöhnlich. War trotzdem ganz cool zu sehen. Was machst du daraus, dass Wismar hier alle Bergetappen gewonnen hat? Ist das auch so ein bisschen, warum man vielleicht mit dem Giro nicht so ganz warm geworden ist?
Ja, definitiv. Also gerade bei der Etappe vorher hatten wir es angesprochen, Sepp Kuss nicht zu Unrecht die Etappe gewonnen, aber alleine, dass die ein Team haben, wo eben auch die Helfer in der Lage sind, eine Etappe zu gewinnen und auch eine Etappe zu gewinnen, ohne eben die große Hilfe vom Rest des Teams, spricht natürlich auch einfach für die Stärke und die Breite, die man im Team hat. Das ist natürlich sehr schön für Jonas Vingegaard. Das kann einen für ihn nur freuen. Macht vielleicht Hoffnung, dass es vielleicht etwas spannender bei der Tour werden könnte dieses Jahr, dass vielleicht die ersten beiden Plätze zwischen zwei Leuten ausgemacht werden müssen. Ja, klar, natürlich ist Jonas Vingegaard irgendwie einen Kopf über allen anderen in der Konkurrenz und wenn dann das gesamte Team auch noch so um Längen besser ist als der Rest, führt das natürlich auch dazu, dass ja im Prinzip alle ja schon mit der Erwartung reingegangen sind, man kämpft nicht um den Sieg, sondern man kämpft irgendwie um das Podium und das spricht ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen dieses Thema Selbstvertrauen an und das Thema Risiko, das du vorhin auch schon angesprochen hast, ne? Dass wenn man gegen so einen Gegner antritt, ist man dann gewillt, überhaupt Risiko zu gehen?
Ja, es ist glaube ich, einfach wirklich Ja, wenn man ums Podium fährt, vielleicht, auch wenn es für viele Fahrer natürlich stark ist, wie gesagt, am Ende wird Felix Gail Zweiter. Der hat sich sichtlich darüber gefreut, war auch klar der zweitstärkste Fahrer. Vielleicht hat das auch noch so ein bisschen dafür gesorgt, dass eben die Kräfteverhältnisse doch irgendwie recht klar waren. Es ging irgendwie hauptsächlich zwischen Hindley und Arensmann um den dritten Platz, und auch da hat sich dann eben herausgestellt, die eine Schwäche, die erlaubt sich Timon Arensmann dann doch eben pro Grand Tour, dass das so ein bisschen gelähmt hat. Dass es eben, ja, man so ein bisschen ernüchtert war, dass man das Gefühl hatte, es gibt ein Tier mit Jonas Vingegaard, der ist weit entfernt von allen anderen, dann Felix Gail, der auch nochmal ein bisschen besser ist als der Rest, und dahinter war es zwar irgendwie eng, aber dann irgendwie auch nicht so eng, dass es da große Unterschiede gab. Es hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, es ist auch halt so ein bisschen erklärbar, wie gesagt, dass das auch so ein bisschen ernüchternd ist, wenn man das Gefühl hat, so richtig viel Spielraum bekommen wir auch gar nicht. Und G und Sora haben es dann mal genutzt, die eine Etappe, wo Wismar so die Zügel ein bisschen lockerer gelassen hat. Aber sonst war es eben auch, morgens hat Wismar gesagt, wir wollen den Etappensieg, und den haben sie dann auch bekommen. Dann ist es vielleicht auch so, dass man sich denkt, naja, verbrennen wir jetzt hier unsere Kräfte, weil am Ende Wismar hat das stärkste Team. Wenn ich jetzt hier was versuchen will, dann ist es wahrscheinlich wirklich für die Cuts. Und wahrscheinlich spielt das alles so ein bisschen rein, auch in die Entscheidungsfindung der Teams, die jetzt hier ums Podium mitgefahren sind. Lass uns noch kurz auf die letzte Etappe blicken. Der Rundkurs durch Rom fand ich von der Szenerie her eine wunderschöne Etappe. Auch was die Action angeht, wirklich viele Attacken, starke Fahrer vorne, vor allem Filippo Ganna, der Helfer von Lidl Trek und auch von Sudal mit Stolven und Sobrero am Hinterrad hatte, hat hier nochmal ordentlich für Chaos gesorgt. Am Ende gibt es aber den erhofften Massensprint und auch den erhofften Sieg für Jonathan Milan, der den Sprint wirklich perfekt getimed hat, nachdem Dylan Groenewegen ein bisschen zu früh im Wind war und die Rockets hier ohne Etappensieg nach Hause fahren müssen. Am Ende, wie gesagt, Jonathan Milan hier, der Etappensieger, siebter Saisonsieg, glaube ich, für den Italiener auf heimischem Boden. Jonas Vingegaard gewinnt am Ende, also die Gesamtwertung ist ja, ist der achte Fahrer, der alle drei Grand Tours in seiner Karriere gewinnen konnte. Das weiße Trikot ging an Afonso Eulalio und das Maglia Ciclamino, also das Punktetrikot an Paul Manier. Auch weil, das haben wir gar nicht angesprochen, Jonathan Narváez auf der 19. Etappe leider nach einem Sturz aufgeben musste. Also auch das Battle war vorbei. Am Ende war das Battle um Weiß und der verzweifelte Kampf von Giulio Ciccone ums Bergtrikot, der es aber auch kein richtiger Schlagabtausch war, sondern so ein bisschen ein Sieg von auf Vingegaards Gnaden, kann man fast sagen. War das weiße Trikot so ein bisschen das einzige Battle, zwischenzeitlich das Punktetrikot, aber hat dir das auch so ein bisschen gefehlt, dass irgendwie alle Wertungen doch irgendwie recht klar verlaufen schienen und es gab noch die Red Bull-Wertung und bla bla bla, aber so richtig spannend war es ja in keiner Wertung.
Ja, das ist beim Giro ja eigentlich irgendwie so ein bisschen das Erheiternde, dass man dann auf der letzten Etappe nochmal erfährt, was es eigentlich neben den drei, vier großen Wertungstrikots eigentlich noch alles für Wertungen die ganze Zeit gegeben hat, die man nicht verfolgt hat. Außer man war jetzt die Person, die dann sich am Ende der Etappe über 2.500 Euro freuen durfte. Aber insgesamt muss man das, glaube ich, schon sagen, dass insgesamt die Wertungstrikots leider nicht die Spannung und Bereicherung geliefert haben, die ich mir auch erhofft hatte. Auch wenn ich sagen muss, Giulio Ciccone, wie er da den Kampf gegen sich selbst quasi geführt hat, schafft er es, die Punkte zu sammeln oder nicht. Das war fast mit das Spannendste an der Geschichte. Schuld hat da nicht so wirklich jemand dran, außer vielleicht an der Gesamtwertung. Alles andere, gerade das Maglia Ciclamino, natürlich auch einfach eine Verkettung von Umständen, ne? Wie es mit all den Stürzen zu Beginn, mit all den Ausscheidungen und auch mit Pleiten, Pech und Pannen für Jonathan Milan und Dylan Groenewegen. Am Ende natürlich schade, dass es dann dazu führt, dass das Rennen nicht ganz so spannend ist, wie es hätte sein können.
Ja, Tobias Lund Andriessen auch krank gewesen. Den hatten wir so ein bisschen als Herausforderer ausgemacht. Dann war auch früh so ein bisschen die Luft raus, weil so klar war, dass man je hier der stärkste Sprinter sein würde. Auch der Vorsprung, den er sich durch die Etappensiege geholt hat, dann kann man sicherlich nochmal über die Punktewertung, wie diese aufgebaut ist, sprechen. Ich glaube, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Wir wurden auch gefragt, was wir denn so vom Red Bull-Kilometer halten, von dieser Wertung. Ich sag mal so, ist nice to have für. Also die Bonussekunden, die spielen nicht so eine große Rolle, am Anfang so ein bisschen, hinten raus gar nicht mehr. Wer dann da am Ende diese 15.000 Euro, glaube ich, Gesamtprämie holt, ist für die Teams nochmal ganz nett, ein schönes Taschengeld für einen Abend in Rom. Aber ich glaube, sportlich sind da ja am Ende auch die rumgefahren, die so zufällig durch viele Ausreißversuche einfach viele Punkte gesammelt haben und die haben dann in Rom nochmal so ein bisschen was gemacht. Da gibt's ja noch die Zwischensprintwertung und keine Ahnung, du hast es angesprochen, es taucht dann irgendwie doch immer noch ein bisschen was auf, was die Teams, gerade die Einladungsteams, glaube ich, ein bisschen auf dem Schirm hatten. Da gab's ja ein schönes Battle in Rom zwischen Polti und Bardiani noch um diese Zwischenwertung, Zwischensprintwertung. Aber ja, der Red Bull-Kilometer ist halt ein großes Branding, ist viel Geld, aber ja. Ich glaube, du wirst mir da zustimmen, dass das sportlich jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung uns viel gibt.
Ja, definitiv. Zumal ich nach wie vor finde, dass es ein Kilometer ist, merkt man immer nicht so wirklich, weil ja am Ende doch einfach die Ziellinie des Kilometers irgendwie zählt. Es führt tatsächlich, glaube ich, sowohl beim Zuschauen als auch beim Fahren selber eher für Verwirrung, wo jetzt eigentlich der Zeitpunkt ist, auf den es ankommt, am Anfang oder am Ende. Ich glaube, da habe ich mehrfach Verwirrung im Feld wahrgenommen, gerade zu Anfang des Giro noch.
Ja, da finde ich den goldenen Kilometer bei den niederländischen Rennen cooler, wo, glaube ich, dann quasi zum Eingang nach 500 Metern und nach 1000 Metern jeweils eine Wertung ist, wo es dann wirklich darum geht, in einem Kilometer kannst du irgendwie 9 Bonussekunden sammeln. Und das ist dann doch deutlich attraktiver, glaube ich, und führt auch zu irgendwie lustigen Situationen. Ja, wie gesagt, also brauche ich jetzt nicht. Die Fahrer wird's freuen. Geld für die Teamkasse ist immer gut. Und ja, wie man jetzt zu Red Bull steht, da muss, glaube ich, jeder erstmal für sich eine Entscheidung treffen. Wir wurden auch noch gefragt, wie schätzen wir die Leistung der Unibet Rose Rockets ein? Am Ende ist es der erhoffte Etappensieg nicht geworden. Gerade in Woche 1 hat man aber vor allem mit einem richtig starken Beatout überzeugt. Ich fand Wout Poels mit seinen 37 oder 38 Lenzen sehr beeindruckend. Ich glaube, am Ende kann das Team auch ohne Etappensieg zufrieden sein. Oder wie siehst du es?
Ja, ich denke, die werden sich ärgern, dass gerade so in der ersten Woche all die gute Vorbereitung, die sie ja offensichtlich gemacht hatten, nicht gefruchtet hat. Vor allem durch halt viele ärgerliche Sachen, die sie nicht in der Hand hatten. Aber ja, grundsätzlich, wenn man da von außen drauf guckt, ist das eine mehr als respektable Leistung. Also einmal mehr haben die bewiesen, dass sie tatsächlich das ernst meinen mit dem Radsport, dass sie nicht tatsächlich die lustigen Jungs von YouTube sind, sondern wirklich mit Ambitionen und ja, einer Ernsthaftigkeit an diese Rennen rangehen. Von daher finde ich es tatsächlich schade, dass es nicht geklappt hat, auf der einen oder anderen Art für sie da irgendwo den Etappensieg rauszufahren.
Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr respektables Grand Tour-Debüt. Ich glaube, das kann man, werden Sie auch mit ein bisschen Abstand sagen können. Und ich glaube, bei der Tour de France ärgert man sich vielleicht dann doch ein bisschen über die Entscheidung. Denn auch der Content, den Sie geliefert haben, der war, habe ich sehr gerne angeguckt, hat noch ein paar schöne Einblicke in den Sport gegeben. Und das kann eben kein anderes Team, so wie die Rockets, auch dank ihres Backgrounds. Das nächste Thema, wir müssen natürlich nochmal Jonas Vingegaard hochleben lassen. Am Ende gewinnt er hier, wie gesagt, 4 Bergankünfte, gewinnt sehr, sehr souverän den Giro und ich würde sagen, auch gerade hinten raus dann doch noch in der gewohnt starken Manier. Was machen wir jetzt daraus? Die Konkurrenz, wir wollen sie nicht kleinreden. Ich gratuliere natürlich allen Fahrern hier für starke Leistungen, aber trotzdem sind das nicht die Fahrer, die man zwangsläufig als Top 5 Kletterer aktuell auf dem Zettel hat oder Grand Tour Fahrer. Du hast es ein bisschen angedeutet. Hast du mehr Hoffnung, dass wir eine spannende Tour de France sehen? Kann Jonas Vingegaard, kann der Tadej Pogacar herausfordern und müssen wir nachsichtig sein, weil der Giro jetzt eben nur eine Etappe auf dem Weg in Richtung Tourform ist?
Ja, das war ja gerade eingangs, als die Leistungen von Jonas Vingegaard vielleicht noch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückblieben, auch eine Erklärung, die man viel gesehen hat, eine, die ich auch mir versucht habe einzureden. Er ist ja noch im Aufbau, das ist ja nur das Training für die Tour. Jetzt gegen Ende, als er dann auch angeblich eben nicht mehr, oder andersrum, er war ja offenbar krank gewesen zu Anfang, hatte deswegen nicht die Leistung abrufen können. Jetzt am Ende dann die Leistung in gesundem Zustand, die war schon hinreichend beeindruckend, würde ich sagen. Ich bin durchaus gewillt, da mir selber auch Optimismus und Hoffnung einzureden, dass es eine spannende Tour geben wird. Gerade zu sehen, was Wismar jetzt auch mit dem Team so gemacht hat, dass sie da durchaus, glaube ich, auch mal ein paar der jüngeren Fahrer mal angetestet und probiert haben, wie die sich so in der Grand Tour schlagen können. Von daher, je nachdem, wer dann tatsächlich im Sommer da alles zur Verfügung steht, kann Wismar da mit einem super starken Team aufschlagen. Ich red mir jetzt erstmal auf jeden Fall die Hoffnung ein. Und bis wir dann die ersten Prüfungen in den Bergen sehen, werde ich dabei bleiben. Jonas Vingegaard ist in Topform, hat ein super starkes Team um sich und das kann durchaus ein spannender Schlagabtausch bei der Tour werden. Ich weiß nicht, siehst du es etwas kritischer?
Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen desillusioniert, weil ich das Gefühl hatte, wir waren die letzten Jahre immer an so einem Punkt, wo man das Gefühl hatte, die Lücke ist kleiner geworden. Guck mal, Jonas hat an seinem Punch gearbeitet und das Team ist auf jeden Fall stark. Ich möchte auch nochmal erinnern, Wilco Keldermann ist ja schon auf der vierten Etappe ausgefallen, eigentlich ja auch ein sehr, sehr guter Berghelfer. Die Lücke hat man auf jeden Fall gut geschlossen. Viktor Campenaerts wieder sehr stark, Timo Kielich, Tim Rex, gerade in den früheren Phasen des Rennens und dann Bart Lemmen, Sepp Kuss und Davide Piganzoli, die dann an den Bergen alles kontrolliert haben. Das war sehr, sehr beeindruckend. Das war wirklich stark. Und ich würde schon fast sagen, dass man da vielleicht so ein bisschen als Team anschließen kann an UAE. Die Frage ist nur so ein bisschen, ob das einen großen Unterschied macht, weil auch Tadej Pogacar, der nicht in Bestform war in dieser Saison bislang, wirklich beeindruckende Leistungen gezeigt hat wirklich alles gewonnen hat, was nicht bei drei auf dem Baum war sozusagen. Das war wirklich richtig stark und wir werden es am Ende erst im Juli wissen, aber ich hüte mich so davor, jetzt da so eine Riesenspannung herbeizureden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir wurden auch gefragt, wer kämpft denn jetzt um die Plätze 3 bis 5? Ich habe das Gefühl, wir haben da wirklich so eine recht klare Hierarchie, Tadej Pogacar. Ich glaube aber, das siehst du ja genauso, du hoffst nur, dass die Lücke ein bisschen kleiner ist, ist für mich ganz klar der Top-Favorit. Da lasse ich auch erstmal keine anderen Gedanken zu. Jonas Vingegaard sieht aus, als wäre er der Zweitbeste. Vielleicht ist die Lücke ein bisschen kleiner, vielleicht kann er ihn hier und da ein bisschen mehr kitzeln, den Tadej Pogacar. Und das Team wird helfen, aber auch da am Ende neutralisiert sich vielleicht eher und wir sehen da so einen Zweikampf. Auch wenn wir gesehen haben, bei UAE viel Verletzungspech, vielleicht spielt es am Ende dann doch so eine ungewohnt große Rolle. Wismar vielleicht mit dem stärkeren Team, dass man hier und da Tadej auch so ein bisschen isolieren kann. Aber ja, ich glaube, dahinter wird es dann spannender. Ich lasse mich mal hinreißen. Die Plätze 3 bis 5 habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich auch Paul Sixas, der hier lange nicht mehr Thema war. Wird mal wieder Zeit. Ich sehe den aktuell auf Platz 3 natürlich mit all den Dingen, die man berücksichtigen muss. Er ist 19, erste Grand Tour, der junge Körper, wie macht er das in Woche 3 mit? Wir haben jetzt hier Davide Piganzoli gesehen, der hinten raus so ein paar Probleme dann doch hatte, der den Belastungen so ein bisschen Tribut zollen musste. Auf Rang 4 und 5, da wird es dann richtig spannend. Vielleicht Isaac Del Toro, der da eingreifen kann. Florian Lipowitz, man hat jetzt Bilder gesehen, dass ein gewisser Primoz Roglic scheinbar auch mit im Teamtrainingslager ist und sich vorbereitet. Dann haben sie ja noch Remco Evenepoel und Jai Hindley hat auch angedeutet, eventuell fährt er als Helfer noch mit zur Tour. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir da auch guten Content sehen, wenn Remco, Lipowitz, Roglic und Hindley tatsächlich zur Tour fahren sollten, dann kann das nur spaßig werden. Aber ich hätte gesagt, erster wird Tadej, zweiter Jonas, dritter Sixas, vierter sage ich jetzt mit der deutschen Brille mal Lipowitz und fünfter Del Toro. Hast du da irgendwas einzuwenden? Habe ich jemanden übersehen?
Nee, finde ich tatsächlich klar, ne? Man könnte jetzt auch sagen, warum bist du so gemein zu unserem Lipo-Blitz? Aber so gemein möchte ich heute gar nicht zu dir sein. Ich glaube, vierter Platz, das wird ihm mehr als gerecht. Das ist völlig, völlig solide und nach der Leistung im letzten Jahr und jetzt mit der neuen Teamkonstellation durchaus eine Möglichkeit, die eintreten könnte und würde mich auch freuen. Ich finde, der ist total sympathisch, auch wenn er vielleicht mehr gehypt wird, als er das müsste.
Ja, dann lass uns noch kurz über Decathlon reden, auch in Hinblick auf Paul Sixers. Wie hat dir das Team gefallen? Platz 2 mit Felix Geier, ein Riesenerfolg, müssen wir gar nicht kleinreden. Ich glaube, der kommt immer so ein bisschen zu kurz, weil er halt so oft auf Platz 2 war, so dann doch besser als der Rest. Aber eigentlich müssen wir das ja mal wirklich lobend hervorheben. Wir haben ihn zwar auf dem Zettel gehabt, aber ich glaube, dass er das so souverän von Start bis Ziel durchbringt, richtig stark. Aber es lag nicht nur an ihm. Das Team hat auch durchaus einen guten Eindruck gemacht und da hat man doch Hoffnung, dass auch Decathlon hier gerade lernt, wie man dann mal Paul Sixers bei der Tour gut eine Grand Tour fährt, oder?
Ja, definitiv. Also sie waren vielleicht so ein bisschen unscheinbarer, weil man vorne, finde ich, häufig einfach so diesen gelben Reisebus hatte, der das Tempo gemacht hat. Aber dahinter und durchaus stellenweise auch mal davor hatte man auch viele, viele Decathlon-Fahrer und die müssen sich da nicht wirklich verstecken. Also die haben schon eine starke Leistung gebracht. Gregor Mühlberger war richtig, richtig gut als so der direkte Helfer für Felix Gall. Und ja, rein taktisch ist das gut. Ich bin sehr gespannt, wer dann das Team ist, das Paul Sixers dann bei der Tour zu Erfolg verhelfen soll. Aber das war auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend, fand ich.
Absolut. Das hat Hoffnung gemacht, vor allem, weil es ja jetzt nicht das überragende Bergteam war, was sie um ihn herum hatten. Sie hatten ja auch noch die Anfahrer für Tobias Lund Andresen dabei. Ich glaube, das Einzige ist taktisch, wie gesagt, nochmal ein bisschen sich weiter zurücklehnen, die anderen die Arbeit machen lassen. Hätte mir hier und da besser gefallen und ich bin gespannt, wie es dann ist, eine offensivere Fahrweise zu haben. Denn Paul Sixers, machen wir uns nichts vor, der wird wahrscheinlich doch ein bisschen offensiver agieren wollen in Zukunft, ob es jetzt bei der Tour gleich der Fall ist oder ob er da erstmal versucht, so defensiv wie möglich und kraftsparend wie möglich gegen die beiden anderen großen Konkurrenten da zu fahren, weiß ich nicht. Aber das könnte nochmal so ein bisschen anders sein. Aber ansonsten war Felix Geil meistens, wo er sein musste. Sie haben da seine, sie konnten hier gut verwalten, auch seine Position. Und das hat mir durchaus imponiert. Und sie mussten ja auch nicht auffälliger sein, sage ich mal. Sie haben ihre Aufgabe gemacht und Platz 2, wie gesagt, sagt, hervorragend, Glückwunsch an Felix Geil. Das war wirklich richtig stark von ihm. Red Bull Boransgrohe, wie gesagt, Dritter am Ende mit Jai Hindley und der Vierte war am Ende Timon Arensmann. Und wir müssen auf jeden Fall über die aufgehenden Sternchen noch sprechen. Und ich weiß nicht, an wen du da als erstes denkst. Ich glaube, um einen Namen kommen wir nicht drum rum. Afonso Eulalio gewinnt am Ende das weiße Trikot, beendet den Giro d'Italia auf Rang 6. Das war vielleicht die Newcomer-Geschichte dieser Rundfahrt, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen.
Ja, nicht zu sprechen von, ich glaube, 9 Tagen, die er das rosa Trikot anhatte. Also unfassbar für jemanden, den, glaube ich, kaum einer vorher irgendwie auf dem Schirm hatte, der da mehr so reingepurzelt ist, dann so an seinen Aufgaben zu wachsen. Ich glaube, vor jeder Bergetappe im Interview einerseits gesagt, dass er es ganz gruselig findet, dass er ganz große Angst hat und gleichzeitig, sobald er eine Kamera sieht, strahlt er automatisch. Also nicht nur sportlich irgendwie einer, der hier ganz groß auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich fand auch auf einer persönlichen Ebene einfach einer, der unfassbar Spaß macht zuzuschauen, der unfassbar sympathisch wirkt und dem man diesen Erfolg und Karriereboost einfach nur gönnen kann. Also der war auf jeden Fall richtig, richtig stark. Ansonsten Davide Piganzoli von Wismar fand ich unfassbar stark, hat das wirklich gut gemacht. Wie lange er bei vielen Attacken dann ja auch noch vorne mit dabei geblieben ist, als er eigentlich schon fertig war mit seinen Aufgaben. Ich weiß nicht, ist dir sonst noch jemand aufgefallen?
Ich würde drei Namen noch in den Raum werfen. Zum einen natürlich Guillermo Thomas Silva, der hier ja auch Radsportgeschichte geschrieben hat. Der Fahrer aus Uruguay, der auch im pinken Trikot unterwegs war und auch viel danach noch in Ausreißergruppen präsent war. Ich hatte ihn schon so ein bisschen verfolgt und seine Geschichte, weil ich ja auch die Punkt-1-Rennen und darunter immer verfolge. Aber ansonsten wirklich eine starke Leistung von ihm. Dann natürlich Mathis Rondell für Tudor Pro Cycling. Die sind nicht nur Siebter mit Mike Storer geworden, sondern auch noch Elfter mit ihm Rondell, der sein Grand Tour-Debüt gegeben hat. Und da ist Platz 11 auf jeden Fall mehr als respektabel. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wohin sein Weg noch führt. Und dann natürlich möchte ich Alex Segert nochmal hervorheben, der nach einem starken Frühjahr hier einen Grand Tour-Etappensieg die Alex Segerste Art und Weise herausgefahren hat, die ich mir so vorstellen kann, sind natürlich die Etappensieger immer so ein bisschen präsenter als andere Fahrer, sind jetzt bei uns ja auch zwei dabei mit Silva und mit eben jetzt habe ich den zweiten schon wieder vergessen, Segert, genau. Die beiden möchte ich hervorheben. Und aus deutscher Sicht fand ich Florian Storck auch stark. Wir haben ein bisschen mitgefiebert, dass er ins pinke Trikot fährt, ist danach auch noch in der einen oder anderen Gruppe gewesen, hat eine tolle Leistung gebracht, auch für seine beiden Kapitäne und sicher seinen Anteil an den beiden Top-11-Ergebnissen für Tudor, die das weiterhin nicht selbstverständlich haben. Ich denke, das war viel, was wir jetzt zum Giro gesagt haben. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Danach sprechen wir noch kurz über ein paar News und andere Rennen. Es wird heute eine XXL-Folge für euch, aber ich glaube, da seid ihr uns nicht böse nach dem, was hier so alles passiert ist. Also bleibt gerne dran. Giro d'Italia gewonnen von Jonas Vingegaard und gleich gibt's noch ein paar weitere Radsport-News. Also bis gleich. Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Rückblick. Wir haben den Giro der Frauen und Giro der Männer wirklich ausführlichst besprochen in dieser XXL-Folge unseres Podcasts und sprechen jetzt natürlich noch über die Ergebnisse der letzten Woche. Mein kleiner Monologteil. Solange bis ihr mir sagt, ich soll aufhören, werde ich den hier jede Woche einstreuen. Und wir gucken zuerst zu den Buckles de la Mayenne in Frankreich. Dort gab es 4 Etappen. Ersten Prolog, den Julius Johansen von UAE gewann. Dann gab es auf Etappe 1 und 3 Etappensieg von Olaf Koy, der bei seinem Debüt für Decathlon hier gleich mal die Sprints gewinnen konnte. Dazwischen die zweite Etappe und damit auch das GC gewann Benoît Cosnefroy, der auch gerade richtig gut in Form ist und weiter gewinnt, vor allem bei den kleineren Rennen. Heute startete außerdem die Tour de Wallonie in Belgien mit einem Etappensieg durch Jordi Meus. Topfavoriten da unter anderem Axel Laurens und Laurence Pithy bei dieser Rundfahrt. Die geht jetzt noch 4 Tage. Könnt ihr neben dem Giro der Frauen auf jeden Fall mal reinschauen. Dann gab es noch ein Tagesrennen vor dem Giro, schon den GP Mazda Shelkins. Den hat Charlotte Kohl gewonnen. 25. Profisieg, 4. Saisonsieg. Die sollten wir bei den Sprints jetzt beim Giro auf jeden Fall auch weiter noch auf dem Zettel haben, auch wenn es mit dem Leadout noch nicht ganz so gut geklappt hat an den ersten Tagen. Dann gab es bei Paris-Trois einem 1.2-Rennen den nächsten deutschen Saisonsieg. Silas Köch hat hier gewonnen für Lotto Kernhaus. 14. deutscher UCI-Sieg in 2024 und der zweite für Lotto Kernhaus auf UCI-Niveau in diesem Jahr. Dann gab es noch Antwerp, Port Epic, wie immer eine Empfehlung hier für dieses Rennen. Persrand Hagenes gewann es am Ende, ähnlich wie Alex Segert, ja so eine der Entdeckungen dieses Frühjahrs. Dann gab es noch die Alp Isère Tour, die hat Matthias van Kerkhove von Wismar abgeschossen mit einem Etappensieg und dem Gesamtsieg. 7 Saisonsiege jetzt schon, den solltet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Denn der wird nächstes Jahr Profi bei Wismar Lise Bike. Und dann gab es noch das Peace Race, früher mal die Friedensfahrt in Tschechien, aktuell verortet, gewinnt am Ende Kamil Ehmann aus Belgien, der fährt für Lotto. Die beiden Sprintetappen, die hat Mats Landsbo gewonnen, der hat auch schon irgendwie 6 Etappensiege in diesem Jahr gefeiert, fährt aktuell noch für AirTox Karl Rast, glaube ich, also für ein kleines dänisches Team, den kann ich mir gut vorstellen bei einem Pro-Conti-Team im nächsten Jahr. Mauro Brenner, der aktuelle deutsche U23-Meister, wurde 6. in der Gesamtwertung. Und dann habe ich vergessen, was aufzuschreiben. Es ist mir zum Glück noch eingefallen, denn die letzte Etappe der Tour of Japan 2.2-Rennen, die gewann gestern Lukas Carstensen. Also ein weiterer deutscher Sieg in der letzten Woche. 2. Saisonsieg für ihn. 15. deutscher UCI-Sieg in 2026. Also ein bisschen weitere Rennen gab es und gibt es auch in der nächsten Woche, auch wenn es jetzt auf World Tour-Niveau bei den Männern erstmal ein bisschen ruhiger wird. Und dann gibt es ja das Kriterium du Dauphiné, was einen spannenden neuen Namen hat, den ich jetzt nicht runterbeten werde. Und wir, glaube ich, Radio Tour Kanon wird bleiben, dass dass wir weiter einfach Kriterium de Dauphiné sagen. Das lege ich jetzt hier mal für uns beide fest, Ben. Gehen wir zum Newsblog. Zum einen Paulina Reuerkers von UAE hat ihre Schwangerschaft verkündet, Ben, und da sind wir ja irgendwie immer positiv, wenn wir das Gefühl haben, die Fahrerinnen werden vom Team unterstützt, und da würde ich sagen, da hat sich doch einiges getan. Ich glaube, du verweist da auch gerne nochmal auf dein Interview mit der Cyclist Alliance. Da war genau das nämlich Thema, oder?
Ja, ganz genau. Also ist natürlich irgendwie ja nicht nur im Profisport Thema Schwangerschaft während der Arbeitszeit, sage ich mal. Aber ist natürlich gerade im Profisport, was einen großen Einschnitt bringt, zwangsläufig, ne? Und von daher umso wichtiger, dass man da den Rückhalt aus dem eigenen Team hat. Umso schöner zu sehen, dass es Menschen gibt, dass es Gruppen gibt, die sich auch dafür einsetzen, dass die Situation sich da verbessert und dass man da die Unterstützung bekommt, die man braucht.
Genau, und ich dachte, ich nehme das hier mal rein. Paulina Reuerkers ist ja durchaus eine Fahrerin, die in der Weltspitze verortet werden kann. Und wer sich gefragt hat, wo ist die eigentlich? Genau, die darf ihre Familie erweitern, hat aber schon angekündigt, sie will danach auf jeden Fall wieder ins aktive Geschehen zurückkehren. Und ja, ich freue mich erstmal für sie, dass sie ihre Familie erweitern darf und hoffentlich da alles gut geht. Und wir wünschen natürlich ihr viel Gesundheit und dass ihr dann auch der Sprung zurück in den aktiven Sport gelingen wird. Das andere Kontrastprogramm, das macht gerade Petra Stiaschny durch. Wir haben gesagt, oder wir haben sie erwähnt als die überragende Siegerin am Angliru. Und jetzt sollte sie eigentlich wieder ins Geschehen eingreifen und wäre sicherlich auch eine, auf die wir uns beim Giro gefreut hätten. Aber leider ist sie da schwer verunfallt im Training. Sah wirklich übel aus, die Bilder, die sie da geteilt hat. Auch da gute Besserung und wir hoffen mal, wir sehen sie schnell wieder. Und am Ende haben wir auch ein weiteres nicht so schönes Thema, denn Canyon hat sich geäußert und hat nach langer Zeit jetzt bekannt gegeben, dass man sich von der Firma Sonderkrypto als Co-Sponsor, Namenssponsor getrennt hat. Bent, wie viel Genugtuung war dabei bei dir am Werk, auch wenn es natürlich erstmal keiner Schadenfreude bedarf, denn Geldgeberinnen und Geldgeber für den Frauenradsport sind sehr wichtig, gerade bei einem deutschen Team, aber Krypto muss nicht.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, ne? Wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder, als es so rumorte, rund um Sonderkrypto hin und her geschrieben, dass es jetzt nicht wirklich überrascht, dass ein Kryptounternehmen am Ende sich herausstellt als, ich sage mal, mindestens etwas dubios. Augen auf bei der Wahl des Sponsors, ne? Auch wenn natürlich die Zahl der Sponsoren und auch der Sponsoren mit einem großen Geldbeutel begrenzt ist, dass das jetzt irgendwie ein Unterfangen sein könnte, wo man am Ende nicht all das Geld sieht, das einem mal versprochen wurde und nicht allen Nutzen draus ziehen kann, das hätte man ahnen können, sag ich mal. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur ein großer Hater, aber ich glaube, Krypto ist so ein Ding, das hat sich in der Vergangenheit immer wieder auch in verschiedensten Sportarten gezeigt, als Sponsor mehr als unzuverlässig.
Ja, ein bisschen verwundert hat mich jetzt auch die Kommunikation rund um das Thema. Ich hatte das Gefühl, aus der Berichterstattung zu entnehmen, dass das Unternehmen Sonderkrypto jetzt eigentlich schon eine ganze Weile eigentlich auf dem Papier gar nicht mehr so richtig existiert. Jetzt kam es erst in dieser Woche dazu, dass der Name auch aus dem Teamnamen verschwunden ist. Also alles so ein bisschen seltsam. Canyon hat jetzt aber angekündigt, dass jetzt nach und nach dann auch neue Partner sicherlich irgendwie an Bord kommen. Wir drücken da die Daumen. Letztes Jahr ist ja das Team Ceratizid, das zweite deutsche Team, leider pleite gegangen. Und ich hoffe, dass wir hier weiter ein deutsches Team haben. Die haben ja auch ein schönes Devo-Team, wo auch deutsche Fahrerinnen unter Vertrag sind, aber auch sehr internationale Fahrerinnen aus Afrika auch immer mal wieder in diesem Canyon Generation-Team unterwegs sind. Und darum wäre es sehr schade ums Team auch, aber man darf hoffen, dass sich weiterhin auch zahlungskräftige Geldgeber mit einigermaßen seriösen Businessmodellen finden und eben nicht nur Kryptofirmen, denn ja, ich glaube, es gibt keine Kryptofirma, die im Radsport jetzt nachhaltig ihren Fußabdruck hinterlassen hat, auf eine gute Weise. Und genau, das wollten wir hier einmal mitnehmen. Und genau, damit sind wir am Ende dieser Marathonfolge angekommen. Ich habe hier noch ein bisschen Hausmeisterliches zu besprechen. Zum einen, am Montag hatten wir die großartige Franzi Koch hier im Podcast zu Gast. Ist wirklich ein schönes Interview geworden, wie ich finde. Hört da auf jeden Fall nochmal rein. Entweder hier im Podcast-Feed, könnt aber auch auf YouTube euch das Ganze als Video-Podcast anschauen. Hat uns beiden auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und wenn da so Content aus dem Frauenradsport sehr weit verbreitet wird, dann hilft das allen Beteiligten und das kann ja nur Ziel sein. Außerdem haben wir sehr, sehr viel Input auch für diese Folge von euch auf Blue Sky und Instagram bekommen. Dafür vielen Dank. Macht gern weiter so. Wir sind da sehr glücklich darüber, so eine aktive Community hier uns schon aufgebaut zu haben. Es war jetzt natürlich rund um den Giro etwas mehr, aber ihr dürft immer gerne eure Themen droppen, uns auch abseits des Renngeschehens befragen zu euren Themenwünschen, euren Gedanken rund um den Radsport. Das bereichert diesen Podcast und es wird ja jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger. Und da haben wir dann auf jeden Fall auch Platz für eure Fragen und Themenwünsche. Ansonsten hinterlasst uns gerne Bewertungen und Rezensionen auf den Podcast-Apps eurer Wahl oder kontaktiert uns auf den Kanälen, die ihr in der Podcast-Beschreibung findet. Denn ja, wir freuen uns über Feedback. Konstruktiv, negativ, positiv. Wir sind da offen für alles und freuen uns einfach von euch zu hören und uns weiter zu verbessern. Und damit soll es das gewesen sein. Die letzten Worte gebühren wie immer dir, Ben.
Ja, ich möchte für meinen Teil klarstellen, ich bin nicht offen für jegliches Feedback. Das negative Feedback, das dürft ihr an Lukas schicken. Ich nehme das Positive sehr, sehr gerne. Und in diesem Sinne bedanke ich mich wirklich für die rege Interaktion mit euch. Das hat wirklich sehr Spaß gemacht. Und ja, bleibt am Ball auch gerne eben in den Wochen, wo nicht so viel los ist. Denn da haben wir natürlich dann umso mehr Platz, um eure Themen zu besprechen. Es macht mir wirklich jede Woche riesig Spaß. Und ja, damit kann ich nur sagen, ich freue mich auf die nächste Folge und macht's gut.
Genau, die gibt's am Montag. Jetzt in einer Woche sind wir wieder für euch da und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.